Genau, Nehemia, die Vision. Das ist der Start erstmal. Die Vision, das Sehen, wo es hingeht. Nehemia, Wendepunkte, klare Wege. Wir fragen uns ja auch manchmal, wenn wir jemanden betrachten, der oder die irgendwie ein bisschen komisch rüberkommt oder irgendwo angekommen ist, wo wir denken, die Person kennst du doch eigentlich ganz anders. An welcher Stelle ist die Person falsch abgebogen? Wo hat etwas in ihrem Leben stattgefunden, das sie weggeführt hat von ihrem Eigentlichen, wo sie eigentlich hin wollte? Nehemia, Wendepunkte und klare Wege. In einigen Tagen beginnt der Europapokal des Fußballs 2020 in Europa. 2020, weil es eigentlich letztes Jahr hätte stattfinden sollen und die sind bei 2020 geblieben, obwohl wir jetzt 2021 haben. Und mir ist aufgefallen, ich bin einer, der sehr gerne Werbung anschaut. Also so, was immer so in den Zeitungen drin ist. Wenn wir die neue Braunschweiger nicht kriegen, ärgere ich mich immer, weil da ist immer das meiste drin. Aber ich bin mir auch dessen bewusst, dass das nicht zu viel Zeit meines Lebens einnehmen soll. Aber trotzdem, und jetzt ist mir aufgefallen, dass da wieder total viele Fernseher drin sind in der Werbung. Das ist nämlich immer so, wenn Olympia ist, wenn Weltmeisterschaft ist oder wenn Europameisterschaft ist, gehen die Fernseher wie warme Semmel. Und und ich habe gedacht, Mensch, wir sind jetzt auch gerade an so einem Wendepunkt, wo wir wieder in den Saal kommen dürfen. Und ich hoffe, wenn sich einige jetzt so einen Fernseher angeschafft haben, der noch größer und noch komfortabler und sowas ist, dass die Leute nicht denken, boah, jetzt muss ich das Ding aber auch rentieren, weil Europameisterschaft ist ja irgendwann wieder vorbei und dann bleibe ich vorm Fernseher einfach sitzen, auch sonntags morgens. Also für alle die, die sonntags nicht kommen und andere Gründe haben, ist das völlig okay und wir respektieren das und ich finde das auch respektvoll, möchte ich damit umgehen. Aber wenn einer bleibt, nur weil er einen tollen neuen Fernseher hat, dann möchte ich sagen, da liegst du falsch, dann komm bitte hierher und erlebe Gemeinschaft, die du am großen TV nicht erleben kannst. Natürlich habe ich mich bei der Vorbereitung für diese Predigtreihe mit Nehemia, mit der Person beschäftigt. Ich habe leider dieses Buch, aus dem ich damals diese Bibelstunden erarbeitet habe, nicht wiedergefunden. Macht aber nichts. Steht ja in der Bibel auch was, aber es gibt auch viele Bibelkommentare und andere Dinge, auf die man zurückgreifen kann. Und so habe ich mich in der Vorbereitung intensiv mit dieser Person Nehemia beschäftigt. Obwohl ein Buch im Alten Testament eben auch so benannt ist, Nehemia, handelt es sich bei Nehemia nicht um einen Propheten, so ähnlich wie Jeremia, hört sich ja so ähnlich an, aber Nehemia war kein Prophet und er war auch kein König wie Saul, David, Salomo oder Hiskia. Übrigens, dieses IA deutet auf den Namen Gottes, Jahwe, hin, Ja. Und in diesem Fall heißt es bei Nehemia, Gott hat getröstet. Gott hat getröstet. Er war also weder ein Prophet noch ein König, sondern ein königlicher Beamter, später dann auch Statthalter einer Region, die das Südreich, also Juda ist. Sie hieß auch die Provinz Jehud. Und das ging so etwas oberhalb von Jerusalem bis runter Richtung ägyptische Grenze, dann bis zu den Golanhöhen und im Osten war es das Tote Meer beziehungsweise der Jordan. Also ein nicht ganz kleines Gebiet, aber in diesem Gebiet war er später dann auch tatsächlich Statthalter. Aber wo wir dieses Schriftwort gehört haben, da befindet er sich ganz woanders, nämlich in Persien, in Susa. Er war einer, der im Exil lebte und dort seine Karriere begann. Und dieser Nehemia, wie wir das auch schon von Alissa gehört haben, ist für neben anderen biblischen Personen tatsächlich so ein besonderes Beispiel, wie Männer und Frauen aus der Bibel sich von Herzen der Sache Gottes gewidmet haben, die voll und ganz mit ihrer ganzen Persönlichkeit und mit allem, was sie sind und haben, dort eingestiegen sind. Und teilweise auch ihre Existenz aufs Spiel gesetzt haben. Und wir staunen darüber, wie sie das konnten, dass sie solch einen Glauben und so einen Mut aufgebracht haben, sich so für Gottes Reich einzusetzen. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass es nicht reicht, sich nur die Einsatzbereitschaft der Menschen aus der Bibel oder aus der Kirchengeschichte anzuschauen und sie zu bestaunen. Ich habe ehrlich gesagt, es ist vielleicht kein gutes Vorbild, aber ich habe aufgehört, Lebensbilder von tollen Glaubenshelden und Heldinnen zu lesen, weil mich das frustriert hat. Ich bin begeistert gewesen, als ich es gelesen habe, aber ich habe diese PS, die ich da aufgenommen habe, nicht auf die Straße gekriegt. Und habe ich gesagt, oh, schwer. Also mir ging es, also und deswegen sage ich auch, wir können darüber staunen, aber es darf nicht dabei bleiben, dass wir nur diese Einsatzbereitschaft bestaunen, sondern wir müssen uns fragen, wie kann das bei uns Fuß fassen? Wie kann da das Zahnrad des Lebens des anderen in mein Getriebe reinkommen, damit sich da auch bei mir etwas bewegt? Weil ich habe gemerkt, das motiviert mich höchstens für eine kurze Zeit und dann ist das auch schnell wieder abgeklungen. Das ist wie so ein, wenn ich mich irgendwie auf einer Wanderschaft schlapp fühle und dann so ein Traubenzuckerstück einschmeiße. Das ist lecker, das gibt im Moment für kurze Zeit Kraft, aber verpufft dann auch wieder schnell. Nein, es ist viel wichtiger, dass wir uns zuerst einmal anschauen, was die Einsatzbereitschaft dieser Menschen, was der vorausgegangen ist. Und wir müssen versuchen zu erfassen, was sie dazu gebracht hat, sich mit all dem, was sie hatten und manchmal sogar mit ihrem Leben für Gott einzusetzen. Und wir müssen zuerst einmal herausfinden, wo und wann es in ihrem Kopf oder auch in ihrem Herzen Klick gemacht hat, sich von Herzen für Gottes Reich einzusetzen. Und sehen wir, genauso ist es auch bei uns selbst. Es reicht nicht, ab und zu mal von irgendwo und von irgendjemand ein schlechtes Gewissen gemacht zu bekommen, dass wir doch in eine Kleingruppe einsteigen, dass wir doch bereit sind, in einem Gemeindebereich irgendwie mitzuarbeiten oder dass wir mal unsere Finanzen checken, ob wir da vielleicht doch noch ein bisschen mehr geben könnten oder so. Nein, es muss tatsächlich zuerst bei uns Klick gemacht haben in unserem Kopf und in unserem Herzen. Und wir müssen begriffen haben, was es heißt, Teil der Gemeinde des lebendigen Gottes zu sein. Was Gemeinde aus Gottes Sicht überhaupt ist und warum wir uns da überhaupt rein investieren. Nun wollen wir das zuerst einmal an der Person Nehemia uns anschauen. Sehen, was in seinem Leben so abgelaufen ist und dann auch erkennen, wie Gott in seinem Leben gewirkt hat. Ganz früher waren das Buch Esra und Nehemia ein Buch. Esra ist ja ein Priester, Nehemia der königliche Beamte, später Statthalter. Und in der alten Zeit des Alten Testamentes war das ein Buch. Das wurde dann aus bestimmten Gründen auch im Judentum 1448 in zwei Bücher getrennt. Gehört zu den Geschichtsbüchern, so ähnlich wie das Buch Chronik, und spielt in der Zeit so von 600 im 6. Jahrhundert bis ins 5. Jahrhundert vor Christus. 140 Jahre, bevor sich diese Geschichte, die wir gerade im Schriftwort gehört haben, ereignet hat, ist Jerusalem von den Babyloniern belagert, eingenommen und auf die Grundmauern niedergebrannt worden. Richtig geschliffen, wie man sagt. Platt gemacht. Und das war im Jahre 587 vor Christus. Und viele Israeliten wurden damals in die babylonische Gefangenschaft verschleppt. Und so wo wahrscheinlich eben auch die Vorfahren Nehemias. Circa 50 Jahre später war die Stadt Babylon und das babylonische Reich von Cyrus oder Kyros oder Kores, egal wie man ihn nennt, einem persischen Herrscher erobert worden. Schon ein Jahr später hat dieser Perserkönig circa 5000 Juden gestattet, nach Juda zurückzukehren und zu beginnen, den zerstörten Tempel wieder aufzubauen. Dieser Tempel wurde weitere 23 Jahre später, durch das Wohlwollen des neuen Perserkönigs Darius feierlich eingeweiht, 515 vor Christus. Nehemias Vorfahren waren aber in Persien geblieben und weitere 70 Jahre später, nämlich im Jahre 446, hatte sich Nehemia im Laufe der Zeit aus der Stellung eines Sklaven oder als Teil eines versklavten Volkes, eines Gefangenen hochgearbeitet in den Dienst an den Hof des Königs. Er war dort bei König Artaxerxes zu Ehren gekommen und hatte es bis in die Stellung des königlichen Mundschenks gebracht. Also jemand, dem man vertrauen konnte, dass das Trinken und Essen, was er einem bringt, auch nicht vergiftet war. Und er hatte wirklich das Beste aus seiner Situation gemacht als ehemaliger gefangener Israelit und war nun in einer gesicherten Stellung, ein Mann, der vor dem König ein- und ausging. Aber eines Tages geschieht in seinem Leben so eine große Wende, so ein Wendepunkt. Hanani, einer seiner israelitischen Brüder, der inzwischen auch die Freiheit erlangt hatte, kommt aus Jerusalem, ihn zu besuchen. Sie kommen ins Gespräch und er fragt, wie geht's denn so? Und er erzählt es und er fragt, wie geht's denn den israelitischen Brüdern und Schwestern in der Heimat? Wie geht's Jerusalem, den Menschen, die noch da sind? Und Hanani berichtet, wie schlecht es ihnen ging. Wie schlecht es den Übriggebliebenen, das ist auch so ein Wort im Alten Testament, den Übriggebliebenen oder dem Rest Israels ging. Er berichtet davon, dass sie in Unglück und Schmach leben müssen, dass die schützende Stadtmauer Jerusalems zerbrochen immer noch da liegt und dass sie tatsächlich auch der Willkür, dem Spott der umliegenden Völker ausgesetzt sind. Und nun sehen wir etwas bei diesem Karrieretypen Nehemia, was uns verwundert. Der es so weit gebracht hat. Eine Seite, die man bis dahin wohl noch nicht von ihm kannte. Und ich möchte noch einmal drei Verse aus dem Schriftwort lesen, ab Vers 4. Nehemia 1. Da sagt er, als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und flehte den Gott des Himmels an. Und ich betete, ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtgebietender Gott, du stehst in unerschütterlicher Treue zu deinem Bund und zu denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Sieh mich, deinen Diener, freundlich an und habe ein offenes Ohr für mein Gebet. Tag und Nacht flehe ich zu dir für die Menschen, die dir dienen, dein Volk Israel. Ich bekenne dir die Sünden, die wir Israeliten gegen dich begangen haben. Wir haben Unrecht getan und auch ich und meine Verwandten haben sich verfehlt. Und wir können uns fragen, was weint er denn? Das ist doch schon mehr als 140 Jahre her, dass das Volk da gesündigt hat und dass Gott Strafe gegeben hat und wie er es in 5. Mose 28 angekündigt hat, in einem Segensspruch und in einem Fluchspruch, dass wenn sie sich abkehren von Gott, von Jahwe, dass sie dann in fremde, also dann passieren viele Sachen, aber unter anderem auch unter fremde Völker zerstreut werden. Und man kann sich fragen, was weint der denn noch? Ist doch schon so lange her. Das ist doch schon etliche Generationen hinter ihm. Das braucht ihn doch nicht mehr zu interessieren. Was kümmert ihn die Geschichte, die 140 Jahre zurückliegt? Er lebt doch inzwischen ein ganz anderes Leben, ein recht gutes Leben. Nun sehen wir, Nehemia weint, weil er von dem Leid und der Schmach des Volkes Gottes, seines Volkes Israel, tief betroffen ist. Das ist etwas, was ihn nicht kalt lässt, weil das sind Menschen, die heute noch leben, also in seiner damaligen Zeit gelebt haben. Er sieht, dass Gottes Ehre in den Dreck getreten ist. Er erinnert sich daran, dass Gott durch dieses Volk Israel, aller Welt seine Stärke und seine Macht zeigen wollte. Er hat durch Abraham, durch Mose, durch David, durch Salomo schon so große Dinge getan. Und er hat noch viel mehr an Gutem mit ihnen für die Welt vorgehabt. Aber nun ist ein Großteil des Volkes Israels in Gefangenschaft und Jerusalem selbst liegt weitgehend in Trümmern, ohne Mauer, ohne Schutz, dem Spott der gottlosen Völker ausgesetzt da. Wie viele Männer würden ihr Leben lang ackern und es würde am Ende nichts übrig bleiben? Wie viele Frauen würden ihre Kinder ohne Perspektive aufwachsen sehen? Wie viele Kinder würden niemals wissen, dass sie etwas ganz Besonderes sind? Dass sie zu Gottes Volk gehören sollen? Dass Gott mit ihrem Leben viel mehr machen möchte? So viele verpasste Chancen. Und diese machten Nehemia so tief betroffen, dass er weinen musste. Sind wir noch betroffen davon, dass Gott mit den Menschen um uns herum so viel Gutes eigentlich vorhat, ihr Leben so reich machen möchte, aber nur so wenig geschieht, weil sie ihn verachten oder an ihm vorübergehen? Sind wir noch betroffen, dass Gott heute Menschen liebt, ihnen ein Angebot macht, mit ihm zu leben, und sie es nicht wissen oder nicht glauben wollen oder nicht glauben können? Sind wir noch betroffen davon, dass Menschen ihr von Gott geschenktes Leben für irgendwelche sinnlosen Dinge vergeuden? Sind wir noch betroffen von den verpassten göttlichen Chancen um uns herum? Sehen wir, diese Betroffenheit war es, die Nehemia handeln ließ. Ich lese uns aus Kapitel 2 die ersten 8 Verse. Es war an einem Tag im Monat Nisan, im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes. Der Wein war bereitgestellt, und ich nahm den Becher, füllte ihn und reichte ihm den König. Ich war bei ihm sehr gut angeschrieben. Der König sagte zu mir: Warum siehst du so schlecht aus? Du bist doch nicht etwa krank. Nein, das ist es nicht. Irgendetwas macht dir das Herz schwer. Der Schreck fuhr mir in die Glieder. Da antwortete ich: Der König möge ewig leben. Kann ich denn fröhlich aussehen? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, ist verwüstet und ihre Tore sind vom Feuer zerstört. Da fragte mich der König: Und was ist deine Bitte? Ich schickte ein Stoßgebet zum Gott des Himmels und sagte zum König: Mein König, wenn es dir gut erscheint und wenn du deinem Diener Vertrauen schenkst, dann lass mich doch nach Juda gehen, in die Stadt, und in der meine Vorfahren begraben sind, damit ich sie wieder aufbauen kann. Der König, neben dem die Königin saß, fragte mich: Wie lange würde die Reise dauern? Wann könntest du wieder hier sein? Ich nannte ihm eine Zeit und er war einverstanden. Dann sagte ich noch zu ihm: Mein König, wenn es dir recht ist, dann möge man mir amtliche Schreiben mitgeben an die Statthalter der Westprovinz, damit sie mich nach Juda durchreisen lassen. Außerdem brauche ich noch ein amtliches Schreiben an Asaf, dem königlichen Oberforstverwalter. Er soll mir Bauholz geben für die Tore der Verteidigungsanlage beim Tempel und für die Stadtmauer und für das Haus, in dem ich wohnen werde. Der König gewährte es mir, denn die gütige Hand meines Gottes stand mir bei. Als der König merkt, dass sein Mundschenk Nehemia immer so geistesabwesend vor sich hinblickt, spricht er ihn an und fragt ihn, was los ist. Und dann schreibt Nehemia: Der Schreck fuhr mir in die Glieder. Es war anscheinend alles andere als ungefährlich, den König um irgendetwas zu bitten, was die Israeliten anging, obwohl es der gleiche König war, der damals Esra sozusagen die Möglichkeit gab, den Tempel wieder aufzubauen. Oder nichts dagegen hatte, dass der Tempel wieder aufgebaut wurde. Und doch mit Nehemia war es so, dass er jetzt den ganzen Mut zusammennahm und alles reinsetzt. Und er fragt der König, ob er sozusagen unbezahlten Urlaub bekommen kann, um Jerusalem wieder aufzubauen. Das Jerusalem, das die Babylonier einst zerstört hatten und das nun den Persern gehörte, bevor es dann später den Griechen gehörte, als Alexander kam, etwas später. Er fragte sogar noch nach den königlichen Vollmachten, damit die Arbeit besser geschehen kann. Kein Wunder also, dass Nehemia das mit bibbernden Knien tat. Und ich habe mich gefragt, warum tat Nehemia das? Warum riskierte er so viel? Warum investierte er so viel? Und warum setzte er sich über die Maßen so stark für dieses Volk ein? Ich glaube, weil er überzeugt war, dass Gott mit seinem Volk noch nicht zu Ende war. Weil er überzeugt war davon, dass Gott sich wieder ihnen zuwenden würde. Und dass dieser Gott mächtig genug ist, neu mit ihnen anzufangen, Wunder unter ihnen zu tun, Zerbrochenes heil zu machen. Das war seine Überzeugung und das war seine Vision. Und für diese Vision wollte er sich einsetzen, damit das Wirklichkeit würde, damit Gottes Plan verwirklicht würde, damit Gottes Ehre wiederhergestellt würde, war er bereit, alles zu geben und sich zu investieren. Und sehen wir, hier sind wir jetzt am Kern angelangt. Hier zeigt uns Nehemia ganz deutlich den Grund, warum auch wir uns in Gottes Reich einbringen sollen. Warum auch wir Zeit und Kraft und Geld investieren für Gottes Reich und seine Gemeinde. Weil wir eine Vision haben. Weil wir überzeugt davon sind, dass Gott uns Menschen noch nicht abgeschrieben hat. Und weil wir glauben, dass Gott durch lebendige Gemeinden heute noch Menschen erreichen möchte. Gottes Antwort auf die hoffnungslose geistliche Situation der Menschen sind lebendige Gemeinden. Ich habe heute Morgen, als ich mich wusch, Deutschlandfunk Kultur gehört. Da war eine Sendung über eine katholische Gemeinde, das heißt mehr über einen katholischen Priester, der so eine lebendige Gemeinde aufgebaut hat. Und dann wurde er persönlich gefragt, wo haben Sie das denn her? Und dann sagte er, ja, ich war auf so einer Konferenz von einer Willow Creek Gemeinde. Und dann wurde er irgendwie versetzt und dann kam er an die neue Gemeinde und nach einem Vierteljahr waren die Leute schon so begeistert und er war überrascht. Erst kamen 700 Leute zu dem Gottesdienst, wo er eingeführt wurde, aber die blieben dann tatsächlich, die kamen aus Neugier und die blieben dann und haben diese Gemeinde mit aufgebaut. Also man kann das in der Mediathek bestimmt nochmal nachhören. Ich war völlig begeistert, als ich das heute Morgen gehört habe. Gott will durch lebendige Gemeinden Menschen erreichen und er predigt Sola Christus, Christus allein. Ich bin begeistert davon. Hier sehen wir, als Gott in diesem Christus, in Jesus Christus die Erlösung vollbracht hat, da hat er nämlich nicht nur ganz schnell mehr über die ganze Erde ein paar Milliarden Flugblätter in verschiedenen Sprachen abgeworfen, sie mit dem Evangelium bedruckt, und dann über der Erde ausgestreut und gesagt, so, jetzt wissen ja alle Bescheid, jetzt können sich ja alle bekehren, wenn sie wollen. Sondern er hat was ganz anderes gemacht. Er hat durch seinen Heiligen Geist, und da kommen wir gerade her von Pfingsten, durch seinen Heiligen Geist eine lebendige Gemeinde gegründet. Und dieser Gemeinde hat er den Auftrag gegeben, sein Evangelium in die Welt zu tragen, es zu predigen, es zu leben. Und du und ich, wir dürfen heute Teil dieses göttlichen Plans, Teil dieser Gemeinde sein. Und stellt das nicht all das, was du für Gott und für die Gemeinde einbringst, in ein ganz neues Licht? Ich möchte mal einen Punkt rausheben, möchte das nicht überbewerten, aber zum Beispiel dein Geld, das du in die Gemeinde gibst, in die Kollekte legst oder auf das Konto überweist. Das ist nicht ein Vereinsbeitrag, den man irgendwie abdrückt, weil man ja irgendwie dazugehört. Es ist auch nicht die Bezahlung für das, was man an Programm in der Woche und am Sonntag geboten bekommt. Es ist nicht der Eintrittspreis für Veranstaltungen. Dein finanzieller Beitrag ist auch nicht die Erstattung der Kosten, die du als Gemeindeglied verursachst, sozusagen als Strom- oder Heizkostenpauschale. Es ist auch nicht die Bezahlung für die Pastoren oder hauptamtlichen Mitarbeiter. Dein Geld, dein Einsatz, deine Zeit gibst du, weil du davon betroffen bist, dass es noch so viel geistliche Hoffnungslosigkeit unter den Menschen um uns herum gibt. Und weil du glaubst, dass Gottes Antwort darauf lebendige Gemeinden sind. Frage ist, glaubst du das wirklich? Ich habe das jetzt gerade mal so hingestellt. Glaubst du das wirklich? Wir glauben doch, dass Gott uns Menschen, die ihn und seine Gebote mit Füßen getreten haben, dass er die begnadigen möchte, dass er ihnen ewiges Leben schenken möchte und dass er mit ihnen in Gemeinschaft leben möchte. Und wir glauben doch, dass dieser neue Glaube lebendig ist und dass er wachsen kann durch Lehre, durch Gemeinschaft, durch Brotbrechen. Dass ein Christ, wenn er fällt, wieder Gottes Vergebung erfahren kann und dass er dadurch lehrt, selber zu vergeben. Und dass wir lernen, dass durch Gebet Gottes Arm bewegt werden kann. Und dass durch Gebet innere und äußere Widerstände auch in uns gebrochen werden können. Und dass kranke Menschen durch Gebet körperliche Heilung erleben können. Dass Gott Wunder tun kann. Wir glauben doch, dass Gemeinde nicht nur das Treffen von Menschen ist, die irgendwie das ähnliche glauben oder das gleiche glauben. Sondern dass wir in Kleingruppen und Beziehungen lernen, miteinander Glauben zu leben. Und wir glauben, dass verbindliches Leben in einer Gruppe, auch in der Gemeinde, Menschen aus ihrer Isolation herausführen und miteinander verbinden kann. Wir glauben, dass Gott den Glaubenden geistliche Gaben geschenkt hat und dass Menschen aufblühen, wenn sie merken, dass sie ein wesentlicher Teil der Gemeinde sind. Und wir glauben, dass es das Leben eines Menschen rundherum zum Aufblühen bringt, wenn er sich verbindlich in Gottes Reich einbringt. Und wir leiden daran, dass es in der Praxis oft zu langsam vorangeht. Aber wir glauben doch immer noch daran, dass es geschehen kann und wird. Oder? Ihr Lieben, wenn wir diese Vision von Gemeinde nicht mehr haben, wenn sie uns abhanden kommt, wenn wir das nicht mehr wollen, wenn wir das nicht mehr glauben, wenn wir nicht mehr damit rechnen, dann stehen wir in großer Gefahr, tatsächlich zu einem Verein zu werden. Opfern, wirklich opfern werden wir nur, wenn wir betroffen sind von der Not der Menschen und wenn wir überzeugt davon sind, dass Gott durch die Gemeinde dieser Not begegnen kann und vor allen Dingen möchte. Weil wir dann nämlich teilhaben wollen an diesem Werk, das Gott durch die Gemeinde tut. Weil wir darauf brennen, Gott am Werk zu sehen. Und weil wir nicht möchten, dass diese Gemeinde klein und schwächlich dasteht, sondern weil wir wollen, dass wir eine starke Einflussnahme haben können. Dass Menschen für Gott begeistert werden und Veränderung erfahren. Und dass die Gemeinde mit anderen Kirchen zusammen ein Faktor in dieser Stadt wird und dass Menschen auf Gott und seinen Plan aufmerksam werden. Ich glaube, das muss letztlich unsere Vision und Motivation sein, dass wir uns mit allem, was wir sind und haben, für diese gute Sache Gottes einsetzen. Lasst uns zum Schluss nochmal auf Nehemia zurückkehren, Wir haben vorhin gehört, dass er, als er den unberechenbaren König Artaxerxes um eine persönliche Bitte, um einen persönlichen Gefallen bat, alles riskierte. Seinen Job, vielleicht sogar seinen Kopf. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Nehemia in diesem Moment den Kopf etwas eingezogen hat. Das macht man, wenn es um Kopf und Kragen geht. Voller Angst, was der König jetzt wohl sagt. Und der König überlegt kurz und sagt, okay. Und Nehemia schreibt, der König gewährte es mir, weil, und jetzt kommt's, denn die gütige Hand meines Gottes stand bei mir. Nehemia wagt etwas, Nehemia setzt sich ein und Gott stellt sich dazu. Er lenkt das Herz dieses weltlichen Königs so, dass Nehemia alle Vollmachten bekommt, damit Jerusalem wieder aufgebaut werden kann. Fragen wir uns doch noch ruhig mal, was könnte Gott noch alles durch unsere Gemeinde in unserem Ort tun, wenn erstmal nur wir heute Morgen hier im Saal, an den Bildschirmen, alle gehorsam sind und unseren vollen Einsatz für ihn und seine Gemeinde bringen? Reizt dich das nicht, das herauszufinden? Wir haben einen mächtigen Gott, der sich dazu stellt, wenn Menschen seine Vision von Gemeinde ergreifen und dafür leben. Möchtest du das tun? Deine Entscheidung kann der Auslöser dafür sein, dass bei uns in Braunschweig und drumherum noch viel geschieht. Jesus, Dir gehört mein Leben und Lobpreis.